ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Bei den sogenannten Minijobs gibt es seit 1. Juli eine wichtige Änderung. Die bedeutet für Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen, unmittelbaren Handlungsbedarf und für Minijobber selbst eine zusätzliche Wahlmöglichkeit. Es geht um Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, von denen sich Minijobber befreien lassen können. Was sich genau ändert und was sie ab sofort tun können oder müssen, darum geht es in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Felix Fink ist heute mein Gesprächspartner zu diesem Thema. Er leitet beim ZVDH den Bereich Betriebswirtschaft und Unternehmensführung. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Fink.
Guten Tag, Herr Schmitz.
Bevor wir zu den Neuerungen bei den Minijobs kommen, wie wichtig sind denn eigentlich Minijobs im Dachdeckerhandwerk?
Ja, die sind durchaus bedeutsam. Letztlich sind die ein wichtiges Flexibilisierungselement für Unternehmen, beispielsweise um auf personelle Engpässe reagieren zu können. Ganz speziell im Dachdeckerhandwerk werden sie insbesondere benötigt, wenn man Menschen im kaufmännischen Bereich beschäftigen möchte. Häufig kommen sie auch vor bei Reinigungskräften. Im Lager, Hausmeister haben wir auch, die unter die Minijobs fallen. Also ein Rentner beispielsweise, der am Betriebssitz ein Lager verwaltet, der benötigt jetzt keinen Vollzeitjob. Der will das meist auch gar nicht. Der will sich noch ein bisschen was hinzuverdienen zur Rente. Und wir haben jetzt zwar seit Anfang des Jahres auch die Möglichkeit der Aktivrente. Das ist sogar für Arbeitgeber günstiger, wenn sie dann Rentner so beschäftigen als per Minijob. Aber das sind halt die typischen Fälle. Und wenn man das mal so ein bisschen größer aufbaut, wie viele Minijobler haben wir denn eigentlich in Deutschland? Da habe ich mal gestern noch ein paar Zahlen rausgesucht. Laut Minijobzentrale gehen momentan etwa 6,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland einer geringfügigen Beschäftigung nach. Im Dachdeckerhandwerk, da haben wir Zahlen vorliegen vom Statistischen Bundesamt für das Jahr 2024. Und da sind unter den insgesamt knapp 105.000 tätigen Personen letztlich 78.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und knapp 13.000 geringfügig Beschäftigte. Die geringfügig Beschäftigten, die teilen sich dann nochmal auf in die geringfügig entlohnt Beschäftigten, das sind die sogenannten Minijobber, und in die kurzfristig Beschäftigten. Davon gibt es im Dachdeckerhandwerk aber nur 110. Also jetzt mal auf das Jahr 2024 bezogen, das ist also quasi vernachlässigenswert. Aber wenn wir uns die Minijobber anschauen, dann sind das immerhin über 12% der tätigen Personen im Dachdeckerhandwerk, sowohl also im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich. Insofern, die spielen eine wichtige Rolle. Ich kann ja auch noch mal ein bisschen was zum Verdienst sagen. Bei einem Minijob ist der Höchstbetrag momentan begrenzt auf 603 Euro im Monat. Das sind also im Jahr 7.236 Euro. Arbeitgeber zahlen im Dachdeckerhandwerk inklusive der ganzen zusätzlichen Umlagen und der Pauschalsteuer. Da zu den Umlagen zählt zum Beispiel der BG-Beitrag, der Soka-Dachbeitrag, die Insolvenzgeldumlage und andere Umlagen auch noch. Zahlt der Arbeitgeber ungefähr 52% des Lohns bei gewerblich Beschäftigten dazu. Und bei kaufmännisch Beschäftigten zahlt der Arbeitgeber dann nochmal ungefähr 32% des Lohns dazu. Das einfach mal nur so, um das Ganze so ein bisschen vorzustellen, was hat es da eigentlich insgesamt mit den Minijobs auf sich?
Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Was galt nun bisher und was ist seit 1. Juli neu?
Ja, also bei den Minijobs sind Arbeitnehmer nicht pflichtversichert in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Das war so, ist bisher so. In der gesetzlichen Rentenversicherung besteht allerdings eine Pflicht. Da ist es so, dass der Arbeitgeber pauschal 15% des Lohns zahlt und der Arbeitnehmer aktuell 3,6% der Differenz zum vollen Beitragssatz dann auch noch leistet. Allerdings kann sich der Arbeitnehmer, kann der die Möglichkeit nutzen, sich schriftlich von diesem Eigenanteil in der Rentenversicherung befreien zu lassen. Und diese Option, die nutzen viele Beschäftigte, die erwerben dann in diesem Fall auch keine vollen Ansprüche aus der Rentenversicherung. aber die sind ohnehin sehr gering. Also es kommt insgesamt mehr netto raus. Bisher war es nicht möglich, eine Befreiung von dieser Rentenversicherungspflicht rückgängig zu machen. Und das hat sich jetzt geändert seit 1. Juli 2026. Man kann zu dieser Rentenversicherungspflicht zurückkehren. Was mir noch wichtig ist zu betonen in dem Zusammenhang, diese jetzigen Änderungen hat nichts zu tun mit der von der Bundesregierung momentan diskutierten Lage und mit Vorschlägen zur Abschaffung oder zur Reform der Minijobs. Ich sage immer eher Verteuerung der Minijobs. Diese Änderung mit der Möglichkeit zur Rückkehr in die Rentenversicherungspflicht, die stand schon vorher fest und aus meiner Sicht macht die auch durchaus Sinn.
Was ist der Hintergrund für diese Neuregelung, wenn Sie sagen, das macht Sinn?
Ja, für den Arbeitnehmer ist das nicht viel Geld, was er zusätzlich drauflegen muss. Ich sag mal, für dieses Geld erkauft er sich ja was, beispielsweise Rentenversicherungszeiten. Das ist nicht unwesentlich. Das kann auch am Ende hilfreich sein, wenn man zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente beantragen will und hat dann nicht die richtigen oder nicht genügend Zeiten zusammen. Wenn man aber hier dieser Rentenversicherungspflicht nachgekommen ist, ist es leichter, die zu erfüllen. Ich sag mal, vom Netto, was am Ende mehr rauskommt oder was man dann mehr an Rente erwerben würde im Monat, lohnt sich vielleicht nicht. Aber es sind diese Zusatznutzen, die man erfährt, auch beispielsweise, dass man, wenn man rentenversicherungspflichtig ist, kann man auch in Kur gehen. Kuren werden nämlich von der deutschen Rentenversicherung am Ende genehmigt oder nicht genehmigt. Und wenn man da nichts einzahlt, hat man auch keine Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Also insofern würde ich immer dazu raten, auch im Sinne des Arbeitnehmers, hier dieser Pflicht nachzukommen. Wiewohl, wir können da auch nicht auf den Arbeitnehmer unbegrenzt einwirken. Das ist jetzt mal so ein allgemeiner Ratschlag, aber wenn man mich fragen würde, ich würde diese zusätzlichen, das ist ja ein geringer zweistelliger Eurobetrag, den würde ich da auf jeden Fall investieren.
Wenn der Minijobber also zu der Erkenntnis gekommen ist, Rentenversicherung ist eine gute Sache, er möchte die Befreiung also rückgängig machen, was muss er dann tun?
Das Ganze ist halt nicht automatisch, sondern das passiert nur auf ausdrücklichen Antrag des Beschäftigten beim Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitnehmer, der kann einen Antrag stellen. Auf der Internetseite der Minijobzentrale gibt es da Vordrucke, die man sich herunterladen kann. Und mit dem geht der Arbeitnehmer dann zum Arbeitgeber und reicht das ein. Wichtig ist für den Arbeitnehmer dabei, wenn er mehrere Minijobs hat, dann muss diese Rückkehr, für die er sich entschieden hat, einheitlich für alle Beschäftigungsverhältnisse erfolgen. Ganz entscheidender Punkt. Und was man auch noch sagen kann zu der Aufhebung der Befreiung, die wirkt dann ausschließlich für die Zukunft. Man kann das also nicht rückwirkend jetzt machen. Die greift auch immer erst dann ab dem Folgemonat nach Einreichung des Antrags beim Arbeitgeber. Ja, es ist dann auch noch eine wichtige Sache, wenn man sich zu dieser Rückkehr zur Rentenversicherungspflicht entschieden hat, dann ist nicht eine erneute Befreiung möglich. Die kann man dann nicht mehr beantragen. Es ist dann also endgültig ausgeschlossen.
Was muss jetzt der Arbeitgeber machen, wenn der Arbeitnehmer mit dem Antrag zu ihm kommt?
Ja, der Arbeitgeber ist grundsätzlich verpflichtet, so einen Antrag auf Rückkehr zur Rentenversicherungspflicht anzunehmen. Wenn er das tut, dann sollte man den Eingang auch dokumentieren, das zu den Lohnunterlagen packen. Wie gesagt, die Änderungen müssen dann im Folgemonat umgesetzt werden. Das Ganze läuft dann raus am Ende auf eine Statusänderung bei der Einzugsstelle. Das muss also auch der Arbeitgeber veranlassen. Der muss also den Arbeitnehmer einen bestimmten Meldegrund abmelden. Innungsbetriebe, die haben auch die entsprechenden Informationen über die Landesverbände da erhalten, was genau zu tun ist, mit welchen Meldegründen abgemeldet und wieder angemeldet werden muss. Ja, wie gesagt, bei mehreren Minijobs ist eine Abstimmung mit anderen Arbeitgebern dann noch erforderlich, um diese dann einheitliche Rückkehr auch sicherzustellen. Die Frage ist auch, ob die Betriebe in irgendeiner Form von sich aus hier tätig werden müssen oder einfach nur abwarten sollten, bis sich ein Mitarbeiter meldet. Und da kommen Juristen zur Auffassung, dass die Unternehmen die Beschäftigten über die neue Option und auch vielleicht über die Konsequenzen proaktiv informieren sollten. Aus dem Rentenversicherungsrecht selbst ergibt sich das jetzt nicht, so eine Informationspflicht, aber Juristen sagen, dass man die aus dem Nachweisgesetz ableiten könnte. Und dieses Nachweisgesetz gilt bekanntlich als wichtiges Element auch im deutschen Arbeitsrecht. Da werden also die wesentlichen Vertragsbedingungen eines Arbeitsverhältnisses festgehalten und letztlich ergänzt man ja dann mit dieser Änderung auch dann indirekt den Arbeitsvertrag oder die Bedingungen des Arbeitsvertrags. Und insofern wäre es also anzuraten, über diese Änderungen auch kurz zu informieren.
Sie haben die Änderung ja zum Anlass genommen, den Mustervertrag, den der ZVDH für geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich zur Verfügung stellt, zu überarbeiten. Was sollte man dazu wissen?
Ja, allzu viel muss der Arbeitgeber dazu nicht wissen. Der kann sich darauf verlassen, dass die im ZVDH-Musterarbeitsvertrag zu beachtenden Punkte nach Nachweisgesetz alle enthalten sind. Und wir haben jetzt, wie gesagt, auch diese Änderungen zum 1. Juli 2026 berücksichtigt. Ja, dieser Mustervertrag, den wir über die Landesverbände an die Betriebe versendet haben, der ist auch im internen Mitgliederbereich abrufbar. Das Ganze ist eine änderbare Word-Datei. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dieses Muster enthält keine Bindung an den Lohntarifvertrag, kann also sorgenfrei benutzt werden. Der hält am Ende auch noch eine ausführliche Ausfüllhilfe bereit, die natürlich dann nicht selbst Vertragsbestandteil wird, aber dem Betrieb wichtige Dinge quasi als Praxishilfe nochmal an die Hand gibt. Zum Beispiel, wie hoch die Maximalstundenzahl ist, wenn man die Geringfügigkeitsgrenze komplett ausschöpfen will. Das ist nämlich sehr unterschiedlich bei gewerblich Beschäftigten. Je nachdem, ob die im Dachdeckerhandwerk Mindestlohn 2 bekommen, dann ist das natürlich eine geringere Stundenzahl. Das sind dann 7,4 Stunden maximal pro Woche. Als wenn man Gewerbliche hat mit Mindestlohn 1, da wären das 8,0 Stunden pro Woche. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Reinigungskraft beschäftigt oder einen Lageristen, die dann nicht Anspruch auf einen der beiden tariflichen Mindestlöhne haben, aber trotzdem zum gewerblichen Bereich dazu zählen, dann hätte man 9,0 Stunden pro Woche als Maximalstundenzahl. Sowas wird da beispielsweise aufgelistet nochmal. Ich glaube, das ist einfach eine Seite, die man sich als Unternehmer mal durchlesen sollte, weil da auch so ein paar Hintergrundinformationen dann nochmal mitgeteilt werden. Wichtig ist, dass unser Arbeitsvertragsmuster, was wir hier zur Verfügung stellen, speziell für den gewerblichen Bereich in unserem Gewerk konzipiert ist. Also es umfasst sämtliche Dachdeckerarbeiten, es umfasst Lagerarbeiten, Reinigungstätigkeiten. Allerdings, wenn man jetzt für Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich einen Minijobber beschäftigt, dann ist der nicht geeignet. Wir empfehlen hierzu den jeweils gültigen Musterarbeitsvertrag der Minijobzentrale. Der kann auf den Seiten da also problemlos runtergeladen werden.
Es ist ja nicht immer ganz einfach, die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse der Beschäftigten zu beurteilen. Auch dazu gibt es Unterstützung durch eine Checkliste.
Ja, genau, Herr Schmitz. Diese Checkliste stammt von der BDA, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, in der ist ja der ZVDH über den Zentralverband des Deutschen Handwerks auch vertreten. Der gibt diese Checkliste für geringfügig Beschäftigte schon seit geraumer Zeit heraus und die dient letztlich als interne Arbeitshilfe für das Unternehmen, um die Beschäftigung sozialversicherungsrechtlich korrekt beurteilen zu können. Wenn man diese Checkliste vom Arbeitnehmer ausfüllen lässt, dann ist man bei Betriebsprüfungen immer auf der sicheren Seite. Insofern, weil aus der Erfahrung heraus, Minijobs sind bei Betriebsprüfungen immer ein beliebtes Thema. Da wird leicht was gefunden. Und insofern ist da unser Rat einfach an die Unternehmen, nehmen Sie diese Checkliste, geben Sie die dem Arbeitnehmer oder übersenden Sie dem, der soll die ausfüllen und unterschreiben. Und dann packt man die einfach zu den Lohnunterlagen hinzu und ist dann auf der sicheren Seite.
Vielen Dank, Felix Fink vom ZVDH. Dankeschön.
Keine Ursache, bitte.
Zum Abschluss nochmal der Hinweis, sowohl das neue Minijob-Arbeitsvertragsmuster als auch die BDA-Checkliste sind im internen Mitgliederbereich auf dachdecker.de für Innungsmitglieder kostenfrei abrufbar. Das war ZVDH aktuell, Ausgabe 14. Juli 2026. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback mit einer Mail, die Sie ganz einfach an podcast@dachdecker.de schreiben können und natürlich vielen Sternen in der Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Redaktion Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.